Lese dann noch den Text aus Daniel 9, das schöne prophetische Thema, die 70 Jahrwochen. Ich lese in Daniel 9, 1 bis 3. Daniel, Prophet Daniel, Kapitel 9, 1 bis 3. Im ersten Jahre Darius des Sohnes Ahasveros aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort Jahwes zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Dann die Verse 24 bis 27. Gleiches Kapitel ab Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und deine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürstens wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen, für eine Woche, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden.
Unser Text über die 70 Jahrwochen im Heilsplan Gottes ist einer der spannendsten, großartigsten, aber auch schwierigsten Abschnitte biblischer Prophetie. Auch diese großartige Offenbarung Gottes hat eine ganz persönliche Vorgeschichte im Leben des Daniel, die wir hier heute nicht übergehen wollen, da wir auch hier wieder ganz deutlich das sehen, wovon ich auch heute Morgen gesprochen habe, nämlich den Zusammenhang zwischen prophetischer Existenz und prophetischer Schau. Bevor wir also eigentlich in dieses Gesicht von den 70 Jahrwochen einsteigen wollen, lassen Sie uns kurz die Vorgeschichte betrachten, wie sie uns ab Vers 1 dieses 9. Kapitels beschrieben wird. Daniel 9 führt uns in das erste Jahr der Regierung des Darius, das war das Jahr 539 vor Christus. Die babylonische Gefangenschaft Judas währte zu diesem Zeitpunkt bereits 65 Jahre. Machen Sie sich das bitte bewusst. Wir haben ja heute Morgen über Daniel 1 gesprochen, wo das gerade anfing. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt dauert die Gefangenschaft Judas in Babylon bereits 65 Jahre. So lange lebt Daniel bereits in Babel am Königshof. Große politische Umwälzungen haben stattgefunden. Babel wurde von den Medern und Persern erobert. Das Medo-Persische hat das babylonische Weltreich abgelöst. Und diese weltpolitischen Veränderungen treiben Daniel in das prophetische Wort der Bibel. Insbesondere eine Frage treibt ihn um. Wie lange wird die Gefangenschaft Judas und die Verwüstung Jerusalems noch dauern? Wie lange noch? Wann wird Gott wieder handeln und diese Gerichtszeit beenden? Mit diesen brennenden Fragen ganz persönlicher Betroffenheit macht Daniel genau das Richtige. Er liest die ihm damals zur Verfügung stehenden Teile der Bibel. Und das war unter anderem auch der Prophet Jeremia. Und dem Propheten Jeremia stößt Daniel mit diesen Fragen auf Jeremia 29, Vers 10. Und wenn Sie diese Stelle lesen, dann machen Sie sich klar, diese Stelle hat Daniel damals auch gelesen. Mit seinen Fragen hat er den Propheten Jeremia aufgeschlagen und liest vor vielen hundert Jahren diese Stelle, Jeremia 29, Vers 10. Und dann stellen Sie sich vor, seit 65 Jahren ist er da in Babel mit all diesem Hoffen und Erwarten und Sehnen nach dem Handeln Gottes. Und jetzt liest er dort in Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht Jahwe, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Können Sie sich vorstellen, was das für den Daniel bedeutet hat, als er das gelesen hat? Wir lesen es heute aus der Rückschau. Aber er war mittendrin. Für ihn war das eine Zukunftsprophetie, was für uns heute eine erfüllte Prophetie ist. Für ihn damals war das ein prophetisches Zukunftswort, wie für uns viele andere Worte der Prophetie heute noch offene Zukunftsprophetie sind. Und genau das lesen wir eben im zweiten Vers von Daniel 9, dass in diesem ersten Jahr der Regierung des Darius merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Also hier schreibt er das selber nieder. Wie ich das gerade geschildert habe, so hat er das erlebt. Und er schreibt jetzt selber auf in diesem zweiten Vers, merkte ich in den Schriften auf die Zahl der Jahre, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Daniel versteht diese Zahl nicht nur abstrakt symbolisch, sondern ganz konkret wörtlich, als echte 70 Jahre, in denen die Verwüstung Jerusalems vollendet werden, also ihr Ziel und Ende finden soll. Und das ist für unser Verständnis biblischer Prophetie sehr wichtig, wie Daniel an diese Prophetie im Jeremia damals zu seiner Zeit herangegangen ist. Das kann auch für uns vorbildhaft sein für die Art und Weise, wie wir an Prophetie Gottes herangehen können. Natürlich haben die Zahlen der Bibel einen großen Symbolgehalt, ganz klar. So auch die 70 Jahre hier. Diese 70-Zahl setzt sich zusammen aus 7 mal 10. 7 ist die Zahl der göttlichen Vollendung. Denken Sie an die Schöpfungsgeschichte. Es ist die Zahl der göttlichen Vollendung. Und die 10, das ist die Zahl der menschlichen Verantwortung. Denken Sie zum Beispiel an die 10 Gebote. Die 7, die Zahl der göttlichen Vollendung. Die 10, die Zahl der menschlichen Verantwortung. Das heißt hier in der Kombination von 7 mal 10, Gott vollendet sein Gericht über die menschlich zu verantwortende Sünde des Volkes. das steckt an Symbolgehalt in der 70, in den 70 Jahren hier über Israel. Aber man darf die biblischen Zahlen in der Prophetie nicht vorschnell auf ihren Symbolgehalt beschränken. Zunächst ist immer erst einmal davon auszugehen, dass Gott auch meint, was er sagt, wenn er Zahlenangaben von Jahren, Monaten und Tagen macht. Hier jedenfalls wird das konkret wörtliche Verständnis der 70 Jahre bestätigt durch 2. Chroniker 36, die Verse 22 bis 23. Denn da heißt es: Im ersten Jahre Kores des Königs von Persien erweckte der Herr den Geist des Kores des Königs von Persien. Warum? Damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde. Darum das Handeln Gottes an dem Geist eines Königs von Persien. Und dieser Kores oder Xerxes ließ seinen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat Jahwe, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei Jahwe sein Gott, und er ziehe hinauf. Wir sehen, dieses konkret wörtliche Verständnis dieser 70-Jahr-Prophetie beim Jeremia, so wie Daniel es konkret wörtlich verstanden hat, hat auch Gott konkret wörtlich gemeint und genau so erfüllt. Eine glatte Punktlandung. Daniel liest also jetzt im 65. Jahr der Gefangenschaft dieses Wort aus Jeremia über die 70 Jahre. Und er merkt darauf, er nimmt also diese Verheißung Gottes, dass mit 70 Jahren das beendet werden soll, er nimmt die ernst. Er glaubt dieser für ihn damals noch Zukunftsverheißung Gottes. Und jetzt ist interessant, dass diese klare und konkrete Gottesverheißung Daniel nun nicht in abwartende Passivität, sondern in das Gebet und in das Sündenbekenntnis treibt. Wie hätten wir das verarbeitet, wenn wir so eine Prophezeiung lesen? 65 Jahre, also noch 5. Wir glauben das. Also 5 Jahre warten, gespannt im Sessel, bis die Zeit um ist. Vielleicht noch ein bisschen Fernsehen, dass die Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht. Und dann, das wär's doch. Wie hätten wir darauf reagiert? Auf diese Verheißung. 5 Jahre noch, dann ist soweit. Daniel treibt diese konkrete Erwartung und Verheißung in das Gebet und in das Sündenbekenntnis. Es ist schade, dass die Zeit nicht reicht, um dieses Gebet, dieses Sündenbekenntnis des Daniel ab Vers 4 zu lesen. Dass von Vers 4 bis 19, 15 Verse, zieht sich dieses Gebet, dieses Sündenbekenntnis hin. Lesen Sie das mal in einem ruhigen Moment auch ganz persönlich. Das Interessante ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. 12-mal schreibt bzw. betet hier Daniel: Wir haben gesündigt. Also in verschiedenen konkreten Benennungen der Sünde, aber immer: Wir haben gesündigt, wir sind abgewichen, wir sind untreu geworden. Er solidarisiert sich also mit der Sünde seines Volkes und steht nicht distanziert daneben. Na, ich bin ja was Besseres, die haben ja immer alle nur. Aber bei mir war das ja nicht. Er sieht sich als Glied, als Teil dieses Volkes. Er solidarisiert sich mit seinem Volk auch in der Sünde. Und dass er 12-mal dieses "Wir haben gesündigt" betet, ist für mich auch wieder ein Beweis dieser Schönheit, dieser biblischen Inspiration, dieser Gottesinspiration, 12-mal dieses Bekenntnis sozusagen für jeden Stamm Israels einmal. 12-mal ist kein Zufall, dass das 12-mal auftaucht. Gottes Wort ist herrlich. Wir erkennen, wie der Heilige Geist bis in solche Anzahl von wir haben gesündigt hinein, noch selbst der Autor und Inspirator der Heiligen Schrift ist. Wunderbar, diese Schönheit und diese Zusammenhänge in der Bibel. Ich weiß nicht, wie wir zur Sünde unseres Volkes und auch zur Sünde unserer Gemeinde stehen. Ob wir da nur den Kopf schütteln, wir gehören da nicht zu, wir setzen uns ab. Oder ob auch wir einstehen, kämpfen für die Gemeinde, den Kreis, in dem wir stehen und so ins Gebet gehen, ins Bekenntnis gehen. Treibt das prophetische Wort der Bibel auch uns in das Gebet, in das Bekenntnis unserer Sünde und dann schließlich auch in die Neuausrichtung auf Gott? Oder nehmen wir die Prophetie der Bibel nur mit intellektueller Neugierde wahr? An der Wirkung, an der Frucht zeigt sich, ob wir das prophetische Wort der Bibel wirklich so verstehen, wie es von Gott gegeben ist, nämlich ganz existenziell zur Neuausrichtung unseres Lebens. Interessant ist dann noch, vieles interessant, aber das, was ich noch nennen möchte, ist noch das Wort, was diesem Gesicht oder diesem Gesicht von den 70 Jahrwochen hier unmittelbar vorausgeht. Der Engel, der jetzt gesandt wird, um Daniel dieses Gesicht zu geben, zu erklären, der sagt nämlich hier in Vers 23 ganz am Ende, also 23c, wenn Sie so wollen, da spricht dieser Engel zu Daniel und sagt, so merke auf das Wort und lass dir Verständnis schenken. So merke auf das Wort, andere übersetzen und verstehe das Gesicht, aber genau übersetzt heißt es hier und lass dir Verständnis schenken. Also bevor der Engel dieses prophetische Gesicht hier gibt und erklärt, da geht ausdrücklich diese Aufforderung an Daniel, so merke auf das Wort und lass dir Verständnis schenken. So merke auf das Wort, macht deutlich, dass wir uns um das prophetische Wort bemühen müssen. Hier geht es um ein intensives Forschen in der Bibel. Diese Dinge erschließen sich uns nicht bei 10-minütigem Bibellesen oder wenn wir mal die Losung lesen. Das reicht nicht. So merke auf das Wort. Bemühe dich darum, setz was ein. Sei wirklich ein Schatzgräber im Wort Gottes. Treib die Stollen tief hinein ins Wort. Das andere, dann aber eben auch. Lass dir Verständnis schenken. Das macht deutlich, dass wir in all unserem Denken und Studieren doch immer wieder auf das Offenbarungshandeln Gottes angewiesen sind. Und deshalb ist auch das Studieren der Bibel immer wieder mit dieser Bitte verknüpft, Herr, offenbare dich mir. Durch deinen Geist schenk mir erleuchtete innere Augen. Öffne mir die Augen, dass ich dich, deine Pläne, deinen Willen erkennen kann. Kommen wir nun zu der Offenbarung über die 70 Jahrwochen. Ich bitte Sie, zu Ihrem eigenen besseren Verständnis, lassen Sie Ihre Bibel jetzt aufgeschlagen, Daniel 9, ab Vers 24 vor sich liegen. Wir werden nämlich versweise entlang gehen. Daniel 9, Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Diesen Vers wollen wir jetzt mal stückweise uns anschauen. Beginnen wir mit dem ersten. 70 Wochen. Daniel 9 beginnt ja mit der Entdeckung Daniels, dass die Verwüstung Jerusalems nach dem Prophetenwort in Jeremia 70 Jahre dauern soll. Das ist der Anknüpfungspunkt, auch für diese Offenbarung von den 70 Jahrwochen. Diese 70 Jahre im Jeremia. Diese 70 Jahre werden hier aufgegriffen und Gott knüpft an diese Verheißung an und macht deutlich, das war erst der Anfang. Diese 70 Jahre waren erst der Anfang. Damit kommt die Geschichte Gottes mit seinem Volk noch nicht an ihr Ziel. Nicht 70 Jahre, sondern 7 mal 70 Jahre sind über Israel und Jerusalem bestimmt. Wörtlich heißt es hier im Hebräischen 70 Siebener oder 70 Siebenheiten. Da es in der hebräischen Sprache kein besonderes Wort für Woche gibt. Es geht jedoch hier eindeutig, und das habe ich auch bei sämtlichen Auslegern, die ich dazu eingesehen habe, völlig übereinstimmend gefunden, es geht hier jedoch eindeutig um Jahrwochen. Also diese Siebenheiten, die hier gemeint sind, sind Jahrwochen. Dies ergibt sich zum einen aus dem Zusammenhang mit den 70 Jahren von Daniel 9, Vers 2, die hier aufgegriffen werden. Da waren diese Siebenheiten ja auch Jahre. Und da soll ja gerade in dieser Potenzierung gezeigt werden, nicht 70 Jahre, sondern 7 mal 70 Jahre. Zum anderen ergibt sich dieser Begriff von den Jahrwochen auch aus 3. Mose 25, Vers 8. Denn da taucht genau derselbe Ausdruck Siebenheiten wieder auf. Wenn es hier heißt, und du sollst dir 7 Jahrsabbate zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Tage von 7 Jahrsabbaten dir 49 Jahre ausmachen. Das Denken in den 7er-Perioden der Sabbatjahre war dem jüdischen Denken also zutiefst vertraut. Anders als bei uns kannte der Jude dieses Denken in Jahrwochen von den Sabbatjahren. Und Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar, der Sabbat ist gewissermaßen ein Baustein im Gebäude der Heilsgeschichte. Fand ich sehr schön, den Satz. Der Sabbat ist gewissermaßen ein Baustein im Gebäude der Heilsgeschichte. Also 70 Wochen meint 70 Jahrwochen. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Dein Volk, das ist Israel. Und deine heilige Stadt, das ist Jerusalem. Die 70 Jahrwochen haben es also ganz eindeutig mit Israel und mit Jerusalem zu tun. Es geht bei den 70 Jahrwochen um die Zeitperiode, die Gott sich in seinem Heilsplan gesetzt hat, um seine Geschichte mit Israel an sein Ziel zu bringen. Die neutestamentliche Gemeinde, wir als Gemeinde Gottes heute im Neuen Bund, sind hier in dieser Prophezeiung von den 70 Jahrwochen nicht im Blickpunkt. Nicht um die neutestamentliche Gemeinde geht es hier. Professor Ströter hat einmal geschrieben, nirgendwo ist eine Vermengung von Israel und neutestamentlicher Gemeinde entschiedener abzulehnen als hier im Verständnis dieser 70 Jahrwochen. Diese Feststellung, die wir jetzt nur mal so als Feststellung treffen, ist insbesondere für die später zu behandelnde Frage von Bedeutung, inwieweit die Gemeinde von dem Geschehen der letzten, der 70. Jahrwoche betroffen ist. Halten wir also fest, Gott sagt hier eindeutig, die 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Sie betreffen Israel und Jerusalem, Gottes Heilsplan mit seinem auserwählten Volk Israel. Das ist das nächste. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Mit welchem Ziel? Erklärt uns das. Sagt uns, was das große Ziel Gottes mit seinem Volk für diese 70 Jahrwochen ist. Gott verfolgt in den 70 Jahrwochen ein klares Heilsziel, das uns hier sechsfach beschrieben wird. Erstens, die Übertretung zum Abschluss zu bringen. Also 70 Jahrwochen bestimmt Gott über Israel und Jerusalem, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu machen, um die Ungerechtigkeit zu sühnen, um eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Gesicht und Propheten zu versiegeln. Das heißt, um die Prophetie zum Abschluss zu bringen, zu bestätigen, sie zu erfüllen. Und sechstens und letztens, um ein Allerheiligstes zu salben. Das Allerheiligste des Vaters ist der Sohn. Das Allerheiligste des Vaters ist der Sohn. Es geht also bei diesem Salben des Allerheiligsten darum, dass Christus, das heißt ja der Gesalbte, Christus heißt der Gesalbte, dass der Sohn Gottes als der Christus, als der Gesalbte, als König Israels und Herrscher der Welt eingesetzt wird. Das meint, um ein Allerheiligstes zu salben, um den Sohn Gottes als den König Israels und Herrscher der Welt einzusetzen. Ist es nicht wunderbar, dieses sechsfache Ziel, was Gott mit diesen 70 Jahrwochen verfolgt? Ist doch herrlich, um. Und alles läuft zu auf die Inthronisierung des Gottessohnes. Am Ende der 70 Jahrwochen steht für Israel die Überwindung und Beseitigung der Sünde, die Aufrichtung des Gottesreiches auf Erden und die Herrschaft des Christus. Kommen wir zu Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das heißt, die Aussage vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, das ist der Startpunkt. Davon beginnen die 70 Jahrwochen anzurechnen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, fängt diese Uhr der 70 Jahrwochen an zu laufen. So eindeutig diese Aussage über den Beginn der 70 Jahrwochen inhaltlich auch ist, so macht die konkrete historische Zuordnung dieser Aussage doch einige Mühe. In der Bibel sind 4 Erlasse enthalten, die mit der Rückführung der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zu tun haben. Erstens, und das nenne ich jetzt mit Bibelstellen, einmal für Sie zum Mitschreiben und zum Zweiten für die Kassettennachhörer, dass Sie das jetzt nicht nachlesen werden, ist mir klar, ich lese es auch nicht vor. Der erste dieser Erlasse ist der Erlass von Kyros im Jahr 538 vor Christus. Wir lesen das in 2. Chroniker 36, den Versen 22 bis 23, in Esra 1, 1 bis 4 und in Esra 5, Kapitel 5, Vers 13. Dann gab es einen zweiten Erlass von Darius im Jahr 512 vor Christus. Das lesen wir in Esra 6, die Verse 1 bis 12. Dieser Erlass von Darius war praktisch aber nur eine Bestätigung und Wiederholung dieses ersten Erlasses. Dann haben wir drittens den Erlass von Artaxerxes Longimanus, der in der Bibel Artasasta genannt wird. Der stammt aus dem Jahr 457 vor Christus. Lesen tun wir von ihm in Esra 7, die Verse 11 bis 26. Und der vierte Erlass, das ist der zweite Erlass von Artaxerxes Longimanus, biblisch Artasasta, aus dem Jahre 444 vor Christus. Wir lesen von ihm in Nehemia 2, den Versen 1 bis 8. So, einer von den vieren ist der Startpunkt für die 70-Jahr-Wochen. Gesundheit. Hier auch. Einer von den vieren. Ja, welches Schweinerl hätten es denn gern? Das letzte hätte es gern. Die beiden ersten Erlasse scheiden hier aus, da sie sich inhaltlich nur auf den Wiederaufbau des Tempels bezogen und nichts über den Aufbau der Stadt Jerusalem selbst aussagen. Und es heißt ja ausdrücklich vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Und diese ersten beiden Erlasse geben nur den Befehl, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Deshalb fallen also diese ersten beiden Erlasse meines Erachtens weg. Der dritte Erlass sagt nichts direkt über den Wiederaufbau Jerusalems aus. Allerdings wird Esra hier mit der Vollmacht ausgestattet, die politischen Verhältnisse in Jerusalem völlig neu umfassend zu ordnen. Wir lesen das in Esra Kapitel 7, insbesondere den Versen 14, 18 und 25. Jeder vom Volk Israel, der bereitwillig war, nach Jerusalem zu ziehen, durfte mit Esra ziehen. Jeder. Esra 7, Vers 13. Damit ist hier also bei diesem dritten Erlass eine Neubesiedlung Jerusalems in Verbindung mit einer politischen Neuordnung eindeutig angesprochen. Der vierte Erlass auf Betreiben Nehemias, der spricht nun konkret, auch wörtlich, vom Wiederaufbau der Mauern Jerusalems. Wir lesen davon in Nehemia 1, Vers 3 und in Nehemia 2, Verse 8 und 17. Hier geht es also explizit um den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems. Da eine Neubesiedelung Jerusalems aber bereits vorher unter Esra erfolgt ist, verwundert es nicht, dass nach Nehemia 3 bereits etliche Wohnhäuser existieren. Lesen Sie Nehemia 3, eine Vielzahl von Versen, überall sprechen die davon, diese Häuser, die gab es schon und diese, und dann haben sie die Mauer gebaut zwischen dem Haus von der Familie und dem Haus von der Familie, die gab es also alle schon. Doch der Wiederaufbau als befestigte Stadt, der erfolgte natürlich erst mit dem Wiederaufbau der Mauern, der Schutzwehr. So, der dritte oder der vierte. Fazit: Die 70-Jahr-Wochen beginnen also entweder mit dem dritten Erlass, so sehen es unsere Geschwister Sauer, Ströter und aktuell auch Schumacher, entweder dieser dritte Erlass im Jahr 457 vor Christus, oder die 70-Jahr-Wochen beginnen mit dem vierten Erlass im Jahr 444 vor Christus, so Pentecost, Walford und früher auch interessanterweise Schumacher, der seine Meinung da revidiert hat. Der dritte oder der vierte, die Entscheidung nehme ich Ihnen jetzt nicht ab, aber im Ergebnis geht es hier nur um eine Differenz von höchstens 13 Jahren. Das ist so viel nicht. Wir lesen weiter. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Der erste große Zielpunkt, das erste große Etappenziel im Ablauf dieser 70 Jahrwochen ist also das Erscheinen des Gesalbten, des Messias, des Fürsten. Hier ist kein anderer gemeint als Jesus Christus. Christus, der Gesalbte. Nur er ist der Gesalbte Gottes, um den es in diesen 70 Jahrwochen zutiefst geht. Bis auf den Fürsten, den Messias, meint also bis auf Jesus, den Christus. Und bis auf diesen Christus sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Das erste, was wir hier feststellen können, die 70 Jahrwochen werden in 3 Abschnitte unterteilt. In 7 Jahrwochen, 62 Jahrwochen und eine kleine verbleibende 70. Jahrwoche. Es wird hier, wo es nur um die 7 und die 62 Jahrwochen geht, kein Ereignis genannt, das zwischen den 7 und den 62 Jahrwochen liegt. Also sie werden zwar unterschieden, 7 und 62 Jahrwochen, aber sie werden in einem Atemzug durch ein Unverbunden hintereinander genannt, ohne dass in irgendeiner Weise angedeutet würde, warum denn nun diese Unterscheidung noch hier gemacht wird und was denn nun nach diesen 7 Jahrwochen als entscheidendes Zwischenziel, Etappenziel nun geschehen würde. Zumindest können wir festhalten, dass bis auf den Messias, den Fürsten, diese 7 und 62 Jahrwochen direkt hintereinander genannt und auch direkt hintereinander gezählt werden. Die 62 Jahrwochen folgen also offenbar unmittelbar auf die ersten 7, sodass bis auf das Erscheinen Jesu Christi insgesamt 69 Jahrwochen, also 483 Jahre, zu zählen wären. Machen wir doch einmal die Probe. Wenn wir vom dritten Erlass im Jahr 457 vor Christus ausgehen, so wie es Heinz Schumacher, Erich Sauer und Professor Ströter getan haben bzw. tun. Wenn wir von diesem dritten Erlass als Beginn der 70 Jahrwochen im Jahr 457 vor Christus ausgehen, kommen wir bei der Addition von 483 Jahren in das Jahr 26 nach Christus. Da unsere Zeitrechnung aufgrund eines Fehlers bei ihrer Einführung aber um circa 4 Jahre zurück ist, das ergibt sich daraus, dass Herodes der Große 4 vor Christus bereits gestorben ist, nach Matthäus 2 aber die Geburt Jesu noch miterlebt hat. Ja, also Herodes der Große war 4 vor Christus bereits tot, aber der Evangelist Matthäus erzählt uns davon, dass der ja noch die Anfangszeit nach der Geburt Jesu da war. Das heißt also, dass bei der Einführung der Zeitrechnung des Jahr 0, was es ja sowieso nicht gibt, sondern als Punkt 0, dass das eben gerade nicht der Zeitpunkt der Geburt Jesu war. Also das ist leider schiefgelaufen bei der Einführung. Die Geburt Jesu war also vor Christus. So paradox das klingt. Aber circa mindestens 4 Jahre vor Christus war Christi Geburt. Was wir eben anhand dieser historischen Figur des Herodes und den Berichten aus der Bibel entnehmen können. Da also unsere Zeitrechnung um circa mindestens 4 Jahre zurück ist, kommen wir mit dem Zählen dieser 69 Jahrwochen, wo wir eigentlich auf das Jahr 26 nach Christus gekommen wären und ja auch kommen, aber de facto kommen wir damit ins 30. Lebensjahr unseres Herrn auf Erden. Und damit genau in die Zeit, in der die öffentliche Wirksamkeit Jesu nach Lukas 3, Vers 23 begann. Da heißt es nämlich, er war ungefähr 30 Jahre alt. Also ich finde das faszinierend. Wenn das nicht wieder prophetische Zielgenauigkeit ist, fantastisch. Nun könnte ich hier Schluss machen, aber ich möchte redlich sein und auch noch die Alternativberechnung aufzeigen, die auch von ernstzunehmenden Brüdern vertreten wird und vor Jahren auch von Heinz Schumacher unter anderem so vertreten worden ist. Also, Sie denken jetzt, die eine Sache halten Sie sich fest, das ist die, die für mich auch sehr schlüssig ist. Und jetzt denken wir nochmal eine Alternativberechnung durch. Geht man nun nicht vom dritten Erlass wie eben, sondern vom vierten Erlass im Jahr 444 vor Christus aus, dann kommt man eigentlich 13 Jahre später an. Die Vertreter dieser Auffassung weisen aber darauf hin, dass in der Bibel nach altasiatischem Brauch das Jahr nicht mit 365, sondern nur mit 360 Tagen zu zählen ist. Das ergibt sich aus einigen Stellen in der Offenbarung, wo diese 3,5 Jahre gleichgesetzt werden mit 42 Monaten oder mit 1260 Tagen. Rechnen wir die 483 Jahre dieser 69 Jahrwochen, also mit 360 Tagen, dann kommen wir auf 173.880 Tage. Oder? 476 Sonnenjahre und 24 Tage. Und diese Berechnung würde uns dann in das Jahr 33 nach Christus führen und damit in den Zeitraum der Kreuzigung Jesu. Das heißt, welcher Berechnung wir uns nun im Ergebnis auch anschließen, was uns hier mehr überzeugt, schlüssiger erscheint, ich persönlich tendiere, das haben Sie vielleicht gemerkt, mehr zur vom dritten Erlass ausgehenden, das scheint mir plausibler, in sich schlüssiger. Aber welcher Berechnung wir uns auch anschließen, in beiden Fällen führen uns die 69 Jahrwochen hinein in die Zeit der Menschwerdung Jesu. Oder um mit den Worten der Prophezeiung selbst zu sprechen, bis auf den Messias, den Fürsten. Wir erkennen also im Rückblick, wie anbetungswürdig präzise sich die biblische Prophetie erfüllt hat. Folge für uns ganz praktisch: Mit derselben Zuverlässigkeit werden sich auch die noch ausstehenden Prophezeiungen der Bibel erfüllen. Das ist für uns der ganz wesentliche Schluss, den wir ziehen dürfen. Kommen wir zu Vers 26. Und nach den 62 Wochen, also insgesamt nach den 69, ne? 7 und 62, und jetzt nach diesen 62, die auf die 7 folgen, also nach den insgesamt 69 Wochen, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Vers 26 beginnt mit der Aussage und nach den 62 Wochen. Und nach den 62 Wochen. Hier wird nicht gesagt, und 5 Jahre nach den 62 Wochen. Und 40 Jahre nach den 62 Wochen. Wird alles nicht gesagt. Es bleibt alles offen. Es wird einfach nur gesagt, und nach den 62 Wochen. Hier tritt nun auf einmal ein Moment der Unbestimmtheit, ein Moment der Unberechenbarkeit ein. Die fehlende 70. Jahrwoche wird hier mit keinem Wort erwähnt. In Vers 26 wird also offenbar eine Zwischenzeit, ein Einschub beschrieben. Nach den 62 Wochen beschreibt eine Zwischenzeit, einen Einschub. Eine Zeit, die nicht direkt zu diesen 70 Jahrwochen hinzugehört. Eine Zeit aber, deren Ereignisse zwischen der 69. und 70. Jahrwoche liegen und historisch klar zuzuordnen sind. Ist es verständlich geworden? Ja? Nach den 62 Wochen. Das heißt, hier beginnt nach den 69 Wochen und irgendwann vor der 70. hier beginnt ein Einschub, eine Zwischenzeit, die zeitlich in keiner Weise näher bestimmt wird, der aber inhaltliche Ereignisse zugeordnet werden. Und diese Ereignisse lesen wir nun im Folgenden. Das erste Ereignis wird mit den Worten beschrieben, und nach den 62 Wochen, was geschieht als erstes in dieser Zwischenzeit, in diesem Einschub, wird der Messias weggetan, genau übersetzt ausgerottet werden und nichts haben und nichts haben. Das Wort, das hier mit ausgerottet übersetzt wird, spricht von der Todesstrafe für einen Kriminellen. Ist doch auch wieder interessant, dieser Begriff. Ausgerottet meint die Todesstrafe für einen Kriminellen. Also diese Prophezeiung geht glasklar auf die Kreuzigung Jesu und auf seine Verwerfung durch Israel. Und in Bezug auf Israel und die Aufrichtung seines Reiches stand unser Herr ja dann tatsächlich mit nichts da, dort am Kreuz. Wir sehen also, dass auch die Verwerfung Jesu bei seinem ersten Kommen kein Betriebsunfall Gottes war, sondern Bestandteil des göttlichen Heilsplanes und hier in Daniel 9 bereits circa 569 Jahre zuvor angekündigt worden ist. Die Bibel ist vertrauenswürdig, zuverlässig. Da können wir unser ganzes Leben drauf bauen. Sie ist wahr. Jahrhunderte vorher, ins Ziel genau vorhergesagt. Das zweite konkrete Ereignis aus dieser Einschubszeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Dieses zweite konkrete Ereignis wird mit den Worten beschrieben, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Die Stadt Jerusalem, das Heiligtum der Tempel. Hier wird also die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer unter Titus im Jahr 70 nach Christus angesprochen. Und wieder erkennen wir eine konkret nachprüfbare Erfüllung biblischer Prophetie. Wir sehen weiter, dass die Einschubzeit, die jetzt hier läuft, zwischen der 69. und 70. Jahrwoche, zu diesem Zeitpunkt 70 nach Christus schon circa 40 Jahre beträgt. Nicht? Die Kreuzigung Jesu circa 30. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels circa 70 nach Christus. Diese beiden Ereignisse werden für diese Zwischenzeit, für diese Einschubzeit hier in Daniel genannt. Das heißt, wir haben schon mal mindestens 40 Jahre, die diese Einschubzeit zu diesem Zeitpunkt dieser beiden Ereignisse gelaufen ist. Schon alleine aufgrund dieser circa 40 Jahre auseinanderliegenden prophezeiten Ereignisse kann die 70. Jahrwoche sich nicht unmittelbar an die 69. anschließen, wie einige meinen. Geht nicht, von diesen Fakten aus schon unmöglich. Nur in einer zeitlich unbestimmten Einschubzeit sind diese Ereignisse unterzubringen. Es fällt weiter auf, dass die Zerstörung 70 nach Christus nur mit dem Ausdruck bezeichnet wird, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also diese Zerstörung wird nur dem Volk des kommenden Fürsten zugeordnet. Der Fürst selber, von dem hier die Rede ist, steht also noch aus. Aber sein Volk ist bereits an der Zerstörung 70 nach Christus beteiligt. Dieser kommende Fürst, dieser gottfeindlichen Macht, ist kein anderer als der Antichrist. Als drittes wird die Einschubzeit noch allgemein beschrieben mit den Worten: und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstung. Das erinnert an die Schilderungen in der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 und an das, was wir täglich in den Zeitungen lesen. Wir leben in dieser Zeit. Wenn wir unseren Standort heute bestimmen wollen, dann ist es der: und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. In dieser Zeit, dieser Einschubzeit, unter diesen Charakteristika leben wir heute. Vers 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und ich lese es jetzt mal etwas genauer. Und neben dem Flügel, nämlich der Cherubim, und neben dem Flügel der Cherubim werden Gräuel der Verwüstung stehen. Und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über den Verwüster ausgegossen wird. Mit Vers 27 kommen wir also zu dieser einen noch ausstehenden 70. Jahrwoche. Deren Betrachtung wäre sicherlich eine eigene Stunde wert und nötig. Ich werde es jetzt nur kurz skizzieren. Das, was sich hier jetzt in dieser 70. Jahrwoche abspielt, was hier in einem Vers im Daniel kurz skizziert wird, diese 70. Jahrwoche wird nach meiner Auffassung im Buch der Offenbarung in den Kapiteln 6 bis 19 ausführlich dargestellt. Nach meiner Sicht beschreiben Offenbarung 6 bis Offenbarung 19 diese 70. Danielsche Jahrwoche. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Wer ist er? Dieses Er bezieht sich zurück auf den Vers davor. Auf den kommenden Fürsten. Das ist der Er. Zusammenhang kann auch hier einfach manchmal helfen. Das Volk des kommenden Fürsten und er wird. Also dieses Er meint den kommenden Fürsten, den Antichristen. Dieser wird mit den vielen einen Bund schließen. Wer sind diese viele? Da die ganze Prophezeiung von den 70 Jahrwochen sich um Israel dreht, meine ich, ist der einzige hier abgesicherte, begründete Schluss, dass diese viele die Masse des jüdischen Volkes bezeichnet. Der Beginn der 70. Jahrwoche wird also durch einen Bund markiert, den der Antichrist mit der Masse des jüdischen Volkes schließen wird, für eine Woche, eben für diese letzten 7 Jahre. Dieser Bund ist offensichtlich ein Friedensabkommen, in dem Israel nicht nur in seinem Land Frieden zugesichert, sondern offenbar darüber hinaus auch die überlieferte Religionsausübung garantiert wird. Denn es ist ja zur Mitte dieser letzten Jahrwoche davon die Rede, dass der Antichrist Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lässt. Das heißt also, die müssen davor stattgefunden haben. Wenn Schlachtopfer und Speisopfer aber bereits wieder durchgeführt wurden, und wir lesen auch in Daniel 11 davon, dass wieder das beständige Opfer durchgeführt wurde, und wir lesen auch davon, dass eben dieser Gräuel der Verwüstung ins Heiligtum aufgestellt werden wird. Wenn wir diese Fakten bedenken, dann liegt hier natürlich der Schluss sehr nahe, dass vor diesem öffentlichen Auftreten des Antichristen eigentlich auch noch wieder ein Tempel dort in Jerusalem gebaut werden müsste. Ich weiß, das sehen andere anders und ich will mich darauf nicht versteifen. Ich halte nur fest, dass es offensichtlich Schlachtopfer und Speisopfer gibt. Ich stelle nur fest, dass Jesus davon redet, dass dieser Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte aufgerichtet werden wird als letztes Warnsignal. Das kann also nicht die Al-Aqsa-Moschee oder ähnliches sein, die da schon ewig lange steht. Ja, es geht um ein aktuelles letztes Warnsignal. Und es geht um diese Flügel der Cherub, neben denen dieser Gräuel der Verwüstung steht. Es geht auch nach 2. Thessalonicher 2, Vers 4 darum, dass sich dieser Antichrist in den Tempel setzen und sich anbeten lassen wird als Gott. Also das sind sehr viele Aussagen, wo ich mich frage, wie soll ich die anders verstehen, denn nicht nur mit dieser Schlussfolgerung, dass da noch ein Tempel hin muss. Wenn Sie dafür andere Erklärungen haben, dann mag es sein, aber aus diesen Stellen drängt sich mir das sehr auf. Da ein derartiger Vertragsabschluss, wie ihn hier der Antichrist mit der Masse des jüdischen Volkes macht, da ein derartiger Vertragsabschluss regelmäßig eine gewisse Vorbereitungszeit benötigt, ist davon auszugehen, dass der Antichrist schon vor Beginn der 70. Jahrwoche ein gewisses Maß an politischer Macht erlangt haben muss, also im politischen Leben schon vor Beginn der 70. Jahrwoche irgendwie in Erscheinung getreten sein muss. Bis heute liegt dieses Friedensabkommen noch nicht vor, hat also auch die 70. Jahrwoche noch immer nicht begonnen. Die beginnt erst mit diesem Bund. Und solange dieser Bund nicht vorliegt, läuft auch diese 70. Jahrwoche noch nicht. Der Einschub zwischen 69. und 70. Jahrwoche dauert nun also schon fast 2000 Jahre. Gott hat Israel nach der Verwerfung seines Messias für eine bestimmte Zeit an die Seite gestellt. Die Uhr Israels steht still. Die 70 Jahrwochen des Heilsplanes Gottes über Israel und Jerusalem laufen noch nicht weiter. Dieser Einschub Gottes ist die Zeit der Gemeinde aus allen Nationen. Heute ruft Gott Menschen aus allen Völkern in seine Gemeinde. Und nach Römer 11, 25 bis 26 macht Gott mit Israel weiter, geistlich weiter, in seinem Heilsplan weiter, sobald die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Also die Gemeinde die Vollzahl erreicht hat, die Gott sich mit ihr gesetzt hat. Dass schon vorher mit der Staatsgründung Israels und allem, was sich da tut, dass Gott da schon am Wirken, am Vorbereiten, am Handeln ist, gar keine Frage. Aber sein Heilshandeln, was sich hier dann auch ausdrückt im Weiterlaufen dieser Uhr, dieser 70. Jahrwoche, das hat noch nicht begonnen. Das ist alles noch vorbereitendes Handeln Gottes an Israel. Ich sehe den Beginn der 70. Jahrwoche deshalb erst nach der Entrückung der Gemeinde. Das ist meine persönliche Sicht. Ich denke, wir werden morgen, wenn es um die Entrückung geht, dann noch genaueres von Rainer dazu hören. Nach meiner Auffassung hat die Gemeinde mit der 70. Jahrwoche genauso wenig zu tun wie mit den ersten 69 Jahrwochen. Sie sind über Israel, über Jerusalem bestimmt. Bei den ersten 69 hat die Gemeinde keine Rolle gespielt und ich meine auch bei der 70. nicht. Die Einschubzeit, das ist die Zeit der Gemeinde. Zur Mitte der letzten Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, bricht der Antichrist diesen Bund, lässt Schlachtopfer und Speisopfer aufhören, um diesen Gräuel der Verwüstung, ist hier vielleicht das Bild des Antichristen gemeint, aus Offenbarung 13, Vers 12 bis 15, um diesen Gräuel der Verwüstung aufzustellen, wie Jesus sagt, an heiligem Orte. Die beiden Hälften der 70. Jahrwoche haben also einen ganz unterschiedlichen Charakter. Die ersten 3,5 Jahre, Verführung, Antichrist, Bund mit Israel. Läuft alles ganz rund. Die ersten 3,5 Jahre, dann der Bruch des Bundes und dann die Verfolgung und die große Drangzahl. Also ein ganz unterschiedlicher Charakter der ersten und der zweiten Hälfte dieser letzten 70. Jahrwoche. Diese Zweiteilung der 70. Jahrwoche greift auch die Offenbarung mehrfach auf, wenn sie von 42 Monaten, ja, 3,5 Jahre, oder von 1260 Tagen oder von eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit redet. Alle diese Ausdrücke sind austauschbare Begriffe für diese 3,5 Jahre. In der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche beginnt also die Zeit der Drangsal für Jakob, wie es Jeremia in Kapitel 30, Vers 7 ausdrückt. Diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, das ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Über diese Zeit der letzten 3,5 Jahre heißt es in Daniel 12, Vers 1, es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Das heißt, sowas hat es noch nie gegeben im Lauf der Geschichte. Auch nicht im Dritten Reich. Sowas hat es noch nie gegeben. Eine Zeit der Drangsal dergleichen nicht gewesen ist. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Und in Daniel 12, Vers 6 kommt jetzt die große Frage, die wir doch auch immer haben. Wie lange? Wie lange? Darauf die Antwort in Daniel 12, Vers 7. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Also wieder diese 3,5 Jahre. Das ist die chronologische Antwort. Und jetzt gibt's noch auf die Frage, wie lange? Eine inhaltliche Antwort. Und die lautet, und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Diese letzten 3,5 Jahre haben also einen tiefen göttlichen Sinn. In ihnen soll die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht werden. Darum geht es bei allem Gerichtshandeln Gottes, dass wir loswerden von uns selber, dass unsere eigenwillige und stolze Kraft zerbrochen wird, damit Gottes Kraft sich endlich frei in uns entfalten kann. Und dieses Ziel erreicht Gott auch mit seinem Volk Israel. Dann werden alle diese Dinge vollendet sein. dann wird dieses sechsfache Um vollendet sein. Dann wird Gott das Allerheiligste, seinen Sohn, gesalbt und als König und Herrscher auf dieser Erde eingesetzt haben. Amen.